die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler. Sie hören, was wichtig ist. Und wir gehen heute der Frage nach, ob und wie rechtsextrem die deutsche AfD ist. Diese musste Anfang der Woche eine schwere juristische Niederlage einstecken. Der deutsche Verfassungsschutz darf die Partei weiter als rechtsextremen Verdachtsfall beobachten. Das hat am Montag das Oberverwaltungsgericht in Münster festgestellt.
Hier liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt.
So eine Sprecherin des Gerichts. Die deutsche Oppositionspartei fühlt sich durch das Urteil einmal mehr ungerecht behandelt vom sogenannten Establishment.
Dazu gehören die Gerichte, dazu gehört der Bundesverfassungsschutz, aber auch die Medien werden hier missbraucht, die AfD strukturell vom Parteienwettbewerb gar auszuschließen.
Das sagt AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Dabei haben wir, die Medien, das ja gar nicht vor. Wir berichten aber darüber und versuchen, das alles einzuordnen. Und das tue ich heute mit meinem Kollegen Christoph Zotter, dem Deutschland-Korrespondenten der Presse, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo Christoph. Wie rechtsextrem ist denn nun die AfD?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wenn wir das wüssten. Aber jetzt mal im Ernst ist ja die eigentliche Frage auch, was heißt rechtsextrem und was ist das Problem an rechtsextrem? Vielleicht fangen wir damit an. Es gibt ja diese Abstufung rechtsradikal, rechtsextrem und dann wird dann noch gern neonazistisch hineingemischt. Man kann das irgendwie, ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht bei der Bundeszentrale für politische Bildung, weil wir ja in Deutschland sind. Das ist so quasi das Politinformationswesen der Bundesregierung und die geben immer so die Standards vor. Und dort erfährt man, dass rechtsextrem eigentlich nicht genau definiert ist, nicht einheitlich definiert ist, aber grundsätzlich sich von rechtsradikal unterscheidet, dass Rechtsextreme versuchen oder zum Ziel haben, die freiheitliche Grundordnung zu überwinden oder zumindest teilweise auszuschalten. Wenn man diesen Begriff zugrunde legt, wäre rechtsextrem natürlich etwas Problematisches, sehr Problematisches ist es auch. Und inwiefern die AfD rechtsextrem ist, kann ich jetzt natürlich nicht beantworten, weil das eine Einschätzungsfrage ist. Und der Bundesverfassungsschutz hat im Jahr 2021 die Einschätzung getroffen, die AfD sei zumindest ein rechtsextremer Verdachtsfall. Das heißt, er müsste sie beobachten und schauen, was in dieser Partei vor sich geht.
Jetzt wird ja in Deutschland sogar ein Parteiverbot der AfD diskutiert. Sag mal, was sagst du jetzt zu diesem Urteil des deutschen Verfassungsschutzes und sollte man eine Partei wie die AfD jetzt ganz unabhängig davon, was man von ihr hält, wirklich über den gerichtlichen Weg vielleicht sogar von Wahlen ausschließen?
Da muss man jetzt aufdröseln und ein bisschen Linien ziehen. Was gestern passiert ist, war kein Urteil des Verfassungsschutzes, sondern ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, des Oberverwaltungsgerichtshofes, das gefällt wurde, weil die AfD gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geklagt hat, nämlich auf Unterlassung. Und der Oberverwaltungsgerichtshof hat gesagt, nein, diese Klage wegen Unterlassung, die lehnen wir ab. Der Verfassungsschutz hat das Recht. Und hinreichende Anhaltspunkte, die AfD zu beobachten, weil er dort Rechtsextremismus vermutet. Das ist der eine Fall. Das Parteienverbot ist etwas anderes, das eigentlich mit dem überhaupt nicht direkt zusammenhängt. Man kann unabhängig von dem Urteil gestern auch ein Parteienverbot quasi anstoßen oder irgendwie in die Wege leiten. Dieses Parteienverbot ist nur quasi das ganz große Schwert. Also das ist so quasi die nukleare Option. Das gab es bis jetzt zweimal in der Bundesrepublik Deutschland. Einmal wurde eine klar neonazistische Gruppe verboten und einmal die Deutsche Kommunistische Partei. Das ist alles schon sehr lange her. Mhm. Man hat versucht, eine neonazistische Gruppe oder eine vermutete neonazistische Gruppe, die NPD, zu verbieten, ist aber zweimal daran gescheitert. Jetzt zu deiner Frage zurück, wie sinnvoll wäre das, die AfD zu verbieten? Dazu gibt es natürlich persönliche Meinungen und dann gibt es Einschätzungen, nämlich vor allem, wie erfolgreich wäre das überhaupt? Und da gehen die meisten Experten davon aus, dass es wahrscheinlich nicht erfolgreich wäre. Abgesehen davon, dass solche Verfahren mehrere Jahre dauern. Das heißt, man müsste damit rechnen, dass ein erstes Urteil überhaupt erst in sehr vielen Jahren oder in 2 bis 3 mindestens kommen würde.
Und natürlich, wenn man dieser Partei jetzt die Demokratietauglichkeit irgendwie abspricht, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie demokratisch es ist, eine Partei irgendwie auszuschließen, die Umfragen zufolge mehr als 20% der Menschen wählen, oder? Also das ist natürlich auch eine sehr umstrittene Frage.
Das ist natürlich ein absolutes Dilemma. Nur wenn man den reinen Gesetzestext sieht, dann hat diese Frage, wie viele Leute die jetzt eigentlich wählen, rein juristisch nicht direkt eine Bedeutung. Aber natürlich ist es eine politische Frage. Kann man jetzt einfach eine Partei verbieten, die von Millionen Deutschen gewählt wird? Das ist definitiv einfach unklar. Man muss schauen, ob sich irgendjemand über das Parteiverbot drüber traut, überhaupt den Prozess anzustoßen. Also wenn du mich persönlich fragst, ich würde damit eher vorsichtig umgehen. Das ist schon ein sehr, sehr harter Eingriff und es wäre wahrscheinlich besser, die demokratischen Parteien in Deutschland versuchen, die AfD einfach auf inhaltlicher Ebene zu stellen, einfach mit ihr quasi entgegenzusetzen und versuchen, um ihre Wähler zu werben, als einfach von oben herab zu sagen, nee, das verbieten wir, die sind zu erfolgreich.
Damit hat die politische Konkurrenz offenbar momentan ein ziemlich großes Problem. Darüber will ich eh später noch sprechen. Schauen wir ganz kurz auf den bevorstehenden EU-Wahlkampf. Da ist ja die AfD im EU-Parlament in derselben Fraktion wie die FPÖ. Nämlich die Fraktion heißt Identität und Demokratie, die ID ganz kurz. Und das ist die noch rechtere der beiden rechten EU-Parteifamilien, wenn man das so sagen will. Jetzt wird natürlich auch die FPÖ in Österreich immer wieder als rechtsextrem bezeichnet, aber juristisch wurde eigentlich die Rechtsmäßigkeit und die Verfassungstauglichkeit der FPÖ nie wirklich ernsthaft in Frage gestellt in Österreich. Kannst du kurz erklären, was ist denn da jetzt der große Unterschied? Ist die AfD wirklich noch einmal so viel rechter, als es die FPÖ ist?
Ich glaube, da gibt es wieder zwei Antworten. Der eine Unterschied ist, dass in Österreich eine Form des Parteienverbotes, wie sie in Deutschland im Grundgesetz festgeschrieben ist, gar nicht so leicht umzusetzen ist. Betätigungsverbote für Parteien oder Auflösungsgebote für Parteien gibt es nur bei klar neonazistischen Bewegungen in Österreich. In Deutschland geht das für Parteien, die planvoll und aggressiv die Auflösung oder gegen den freiheitlich-demokratischen Staat arbeiten. Oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese ganze Passage im Gesetz gibt es in Österreich einfach nicht. Das heißt, da ist schon mal eine unterschiedliche Herangehensweise. Dann ist auch eine unterschiedliche Herangehensweise, wie der österreichische Verfassungsschutz seine Rolle versteht. Der Deutsche versteht sie so, dass er in der Öffentlichkeit auch kommuniziert, wie er Parteien bewertet und warum er diese so bewertet. Das tut der österreichische Verfassungsschutz bei Parteien bisher eigentlich noch nicht. Und zum anderen Punkt, wie weit lassen sich AfD und FPÖ vergleichen? Das ist eine Frage für Politikwissenschaft. Sie sind sehr eng miteinander verbunden. Sie sind personell sehr eng miteinander verbunden. Also zum Beispiel der Pressesprecher von Alice Weidel hat seine ersten politischen Schritte in der FPÖ in Wien gemacht. Der EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, ist immer wieder in Wien zu Besuch, um dort aufzutreten und mit den FPÖlern zu sprechen. Ist sehr eng verbunden mit dem österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner von den Identitären, der von der FPÖ mal weggestoßen, mal herangezogen wurde. Im Moment unter Herbert Kickl wird er wieder ein bisschen eher herangelassen an die Partei, zumindest irgendwie im öffentlichen Bild. Die Parteiprogramme zu vergleichen ist natürlich schwierig, aber sie sind so, in den inhaltlichen Linien sind sie sich sehr ähnlich.
Okay. Du, weil du jetzt gerade Maximilian Krah angesprochen hast, den EU-Spitzenkandidaten der AfD, auch gegen den stehen momentan sehr, sehr schwere Vorwürfe im Raum. Er soll nämlich, mit ihm und seinem Team wird vorgeworfen, in Brüssel für China zu spionieren. Was ist denn da genau los? Also da brennt es ja offenbar auch lichterloh an dieser Front.
Auch da muss ich leider ganz kurz ein bisschen korrigieren. Es wird nur einem Mitarbeiter von ihm vorgeworfen, der heißt Jiang Ye. Das ist ein chinesischstämmiger, eingebürgerter Deutscher, der seit 2019 für Krah arbeitet, von dem mehrere Menschen, die ihn kennen und die ganze Situation kennen, immer schon im Verdacht hatten, dass der mit chinesischen Geheimdiensten in Verbindung stehen könnte und Informationen weiterleiten könnte. Er hat sich selber den deutschen Nachrichtendiensten angedient. Es ist nicht ganz klar, inwiefern dann ein Landesnachrichtendienst, ein Deutscher, auch etwas von ihm angenommen hat. Und Maximilian Krah wird in dieser Sache als Zeuge geführt. Es wird aber durchaus gegen ihn ermittelt, und zwar von der Staatsanwaltschaft in Dresden, obwohl ich sagen muss, vorermittelt, nicht ermittelt, das ist noch eine Vorstufe davon. Und zwar in einer Sache, dass er russische und oder chinesische Gelder angenommen haben soll und das nicht hinreichend deklariert hat.
Okay, also in dieser Sache wird ermittelt, und dann sollten wir auch noch über Björn Höcke sprechen. Der ist einer der ganz rechten Vordenker innerhalb der AfD und Spitzenkandidat für die bevorstehende Landtagswahl in Thüringen. Auch gegen ihn gibt es aktuell schwerwiegende Vorwürfe. Er soll nämlich verbotene NS-Parolen verbreitet haben. Kannst du uns das auch noch ganz kurz einordnen?
Also ich glaube, dass er sie verbreitet hat, ist relativ unstrittig. Das hat er nämlich auf öffentlichen Veranstaltungen getan. Was er konkret getan hat, ist zu sagen, alles für Deutschland. Alles für Deutschland ist eine Parole, die in der NS-Zeit quasi aufgekommen ist, die es vermutlich davor auch schon mal gab, aber die in deren Verwendung in Deutschland unter Strafe steht. Wie genau und was er genau für eine Strafe bekommen wird, das ist vor Gericht anhängig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn wir jetzt zwei sprechen, gibt es das Urteil noch nicht. Aber die Frage ist eben eigentlich nur, sieht das Gericht das als wissentliche Verbreitung der Parole oder als quasi sprachlichen Unfall? Man muss dazu aber auch sagen, Björn Höcke, der quasi einer der mächtigsten Männer in der AfD ist und wirklich zum völkischen Flügel gehört, also der Mann schießt wirklich Sachen raus, die in die Richtung gehen von national-ethnisches Volksverständnis. Der Mann war mal Geschichtelehrer. Und jetzt, dass er behauptet, er hätte gar nicht gewusst, was das für eine Parole ist, ist natürlich schon ein Stück. Aber entscheiden müssen darüber die Richter.
Mhm. Lass uns jetzt noch ganz kurz einen Blick auf die politische Großwetterlage in Deutschland werfen. Da gibt es ja einige Parallelen zu Österreich. Die allermeisten Deutschen sind ja wirklich unzufrieden mit der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Das ist ganz ähnlich wie bei uns mit der schwarz-grünen Regierung. Und von dieser Proteststimmung, die sich da momentan im Land aufbaut, profitiert vor allem die oppositionelle Rechte. In Österreich ist das bekanntlich die FPÖ, in Deutschland einerseits die CDU, aber vor allem die AfD. Warum fehlt es denn den traditionellen Parteien derzeit irgendwie an Instrumenten und vor allem Argumenten, die Rechtsaußenparteien irgendwie in Zaum zu halten?
Ja, ich glaube, in der empirischen Darlegung hast du durchaus recht. Ich glaube nur, dass die Gründe für beide Länder sehr unterschiedlich sind, weil auch die Ausgangssituationen für beide Länder sehr unterschiedlich sind. Man kann in Österreich, glaube ich, die Unzufriedenheit mit der Regierung nicht vergleichen mit der Situation in Deutschland. Da kommt zum einen, in Deutschland ist sehr viel von dieser Unzufriedenheit hängt mit der Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine auch zusammen. Da geht es auch um Inflation, da geht es um die Wirtschaftsschwäche. Diese Situation hat man zum Beispiel in Österreich nur halb, weil Österreich ja eigentlich sicherheitspolitisch seine Agenda kaum bis gar nicht geändert hat. Man tut ja immer noch so, als wäre man neutral. Und es ging ja einem das irgendwie gar nichts an, obwohl man dann wieder bei der EU dann trotzdem irgendwie mit der Ukraine solidarisch ist. Das heißt, irgendwie ein Kuddelmuddel. Und in Deutschland hat sich die SPD unter Kanzler Scholz sehr stark quasi gedreht und gesagt, das ist jetzt ein Krieg, in dem wir die Ukraine unterstützen. Jetzt gibt's russlandfreundlichere Parteien wie die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Stimmen damit gewinnen, dass in diesem Unmut oder dieser Skepsis, die in Teilen der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung da sind, in Wählerstimmen umzumünzen. Warum die Protestparteien in einer Lage wie dieser besonders stark sind, kann man natürlich aber auch trivial einfach damit beantworten, dass das, wenn die Leute unzufrieden sind, dann gibt es Protest oder dann wählen sie Protestparteien. Ich glaube nur wirklich, dass man in der Detailanalyse da Deutschland und Österreich sehr stark unterscheiden muss.
Okay, du lass uns abschließend noch ganz kurz auf die weiteren Wahlen in Deutschland schauen. Da wird in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst gewählt. Und überall dort liegt eben die AfD in den Umfragen ja mitunter ziemlich weit voran. Tun jetzt die jüngsten Vorwürfe gegen die AfD und eben wichtige Spitzenpolitiker aus der Partei, die wir gerade besprochen haben, tun die der Partei irgendwie weh? Also senkt das den Wählerinnenzuspruch?
Also ja, sie liegen in all diesen drei Bundesländern, wenn ich mich richtig erinnere, sogar an erster Stelle und sogar mit einigem Abstand. Ob es ihnen wehtut, kann man nur ganz schwer sagen, weil gleich gleichzeitig mit diesen Vorwürfen und mit allem, was in den letzten Wochen passiert ist, verschiedene Dinge zusammenkommen. Ich habe schon erwähnt, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird bei der Europawahl zum ersten Mal antreten, wird aber auch in diesen drei Bundesländern antreten. Jetzt ist Sahra Wagenknecht eigentlich eine Linke, kommt aber aus der Ecke, die die Unterstützung der Ukraine für zumindest hinterfragenswert hält und die eher quasi eine russlandfreundliche Position beziehen kann und auch sehr extrem populistisch ist. Das heißt, es gibt ein gewisses Wählerpotenzial, das von der AfD abgesaugt werden könnte in Richtung dieses neuen Bündnis Sahra Wagenknecht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Vorwürfe gegen Maximilian Krah, die natürlich schon spektakulär sind. Da hat man eine Partei, die sagt Deutschland zuerst, und dann hat sie einen Spitzenkandidaten, dem nun vorgeworfen wird, dass einer seiner Mitarbeiter ein Spion für China gewesen sein sollte und aber auch der Spitzenkandidat selber quasi hinterfragt wird und sich die Frage auftut, ob der nicht eigentlich chinesische Interessen vor deutsche Interessen gestellt hat in seiner politischen Arbeit in Brüssel, die er schon eine Legislaturperiode lang durchgehalten hat und wo auch sehr viel eher in Richtung China lobbyiert hat. Gut, und dann gibt es noch die Punkte, die den Rechtsextremismus und die Vorwürfe des Rechtsextremismus betreffen. Das kann natürlich Protestwähler abschrecken. Ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit und wie viele, und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das vernünftig und sauber aufdröseln kann von allen anderen Gründen, die es derzeit gibt, warum die AfD einen Zuspruch verlieren könnte oder verliert.
Die Wahlen im Sommer, sowohl fürs EU-Parlament als auch dann im Herbst für die genannten drei Bundesländer, werden uns diese Fragen wohl endgültig beantworten. Das war jetzt eine Analyse von unserem Deutschland-Korrespondenten Christoph Zotter in Berlin. Lieber Christoph, danke dir für die Einordnung.
Danke vielmals.
Das war's für heute. Rund um die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern werden wir hier ganz sicher noch eine eigene Folge machen. Und kleiner Spoiler, wir starten hier in den nächsten Tagen auch eine eigene Serie rund um die bevorstehende Wahl zum EU-Parlament mit prominenten europäischen Stimmen. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören, ciao und machen Sie's gut.